Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir nach Aalen und wir fragen uns, wie sich Naturwissenschaften für Schülerinnen und Schüler erlebbar machen lassen. Während dieses kurzen Musikintermezzos ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es mit Aalen ein super blöder Cliffhanger war. Naja, wir schauen auf jeden Fall heute ins Science Center Explorino nach Aalen. Ich glaube, das erklärt, warum wir uns heute mit Naturwissenschaften beschäftigen und sprechen mit Christoph Beutelsbacher. Der ist Leiter des Science Centers und Christoph ist heute da, um mit uns so ein bisschen über Gender Gap in Naturwissenschaften zu reden. Wir sprechen auch über Eier und über flüssigen Stickstoff. Also ich denke, wir decken da ein ganz großes Themengebiet ab und ihr könnt neugierig und gespannt sein auf diese Folge von Bildungsblick. Am Mikrofon wie immer Gerrit Kubicki für euch und wir sprechen mit Christoph heute über Naturwissenschaften und außerschulische Lernorte. Christoph, schön, dass du da bist bei Bildungsblick.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Wir wollen dich ganz zu Anfang kennenlernen und würden dafür eine Runde Hörerspeed-Dating mit dir machen. Das heißt, du hast jetzt eine Minute Zeit, um dich selber vorzustellen und das zu sagen, von dem du glaubst, dass es die Hörerin oder der Hörer über dich wissen muss.
Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist.
Ich bin, ich arbeite in einem Science Center, einem wissenschaftlichen Mitmachmuseum und würde das auch als den ziemlichen Traumjob für mich bezeichnen. Ich bin schon immer am Erklären interessiert gewesen und ich habe auch schon immer gerne getüftelt und ausprobiert und gemacht und Dinge gebaut und hinterfragt und zum Leidwesen meiner Eltern auch immer alles auseinandergebaut und versucht rauszufinden, wie was funktioniert. Und manchmal hat es danach wieder funktioniert, dann war ich ganz stolz und manchmal nicht und dann fand ich das auch okay. Und ja, ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch und kann das in dem Beruf einfach perfekt ausleben, dass ich die Neugier in Menschen wecke und den Spieltrieb dazu leite, dass man Dinge hinterfragt und ausprobiert und versucht zu verstehen und idealerweise auch irgendwie versteht.
Okay, spannend. Danke für die Vorstellung. Jetzt frage ich gleich erstmal nach, damit wir so ein bisschen Hintergrund haben. Was ist denn ein Science Center?
Das ist ein Museum zum Anfassen, ganz grob gefasst. Das ist ein englischer Begriff, der sich so ein bisschen eingebürgert hat, auch in Deutschland. Wir nutzen für uns im Explorino auch das Wort Experimente-Museum relativ stark, manchmal auch Mitmachmuseum. Wir sind ein Museum voller Experimente. Also es gibt ungefähr 120 Stationen, die man sich so vorstellen muss, dass da im Endeffekt in einem großen Raum steht ein Korpus oder also ein Unterbau und da drauf ist ein meistens physikalisches Experiment, bei dem ich selber was ausprobieren und machen kann. Also die über 90% der Experimente sind so, dass ich wirklich das Ding in die Hand nehmen, ausprobieren, irgendwie was fallen lassen, was runterrollen, auf den Knopf drücken und es kommt ein Blitz, was auch immer kann. Also es ist wirklich diese Interaktion und dieses Selbermachen, was da ganz stark im Vordergrund steht.
Also nicht wie so ein klassisches Museum, wo ich mir das so vorstelle, ich gehe so rein und dann sehe ich da die Exponate und betrachte die hinter den Vitrinen und vielleicht langweile ich mich, sondern ganz, ganz praktisch, ganz erlebbar.
Ja, auch klassische Museen können super spannend sein. Es kommt immer drauf an, für was man sich interessiert. es gibt wirklich, wirklich gute klassische Museen. Es gibt auch nicht so gute klassische Museen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir sehen uns durchaus auch als Teil dieser Museumsgemeinschaft, aber eben mit einem bisschen anderen Fokus und einer anderen Herangehensweise anders verstehen und anders lernen.
Das wird hoffentlich auch noch ein Thema sein später. Ich mag jetzt nochmal von dir wissen, weil du vorhin schon von deiner eigenen Neugier gesprochen hast. Ist ja doch irgendwie ein ungewöhnlicher Beruf. Wie kommst du denn jetzt genau an die Stelle? Du bist ja wahrscheinlich jetzt nicht auf die Welt gekommen und wusstest, du wirst Leiter eines Science Centers, oder?
Nee, das ist, also mit dem auf die Welt kommen hat schon was zu tun. Und zwar bin ich Sohn eines Mathematikers, der so genau in meiner Erwachsenwerdenszeit das Mathematikum in Gießen vor Stufen dazu und dann auch wirklich das Haus gegründet hat. Und da war ich natürlich von Anfang an quasi, ich würde sagen, seit ich 12 war oder so, involviert. Und dann wurde das immer mehr. Und ich habe dann nach meinem Studium da auch viele Jahre gearbeitet und mich um verschiedene Teilbereiche gekümmert und bin jetzt seit knapp 3 Jahren hier nach Aalen gewechselt und habe hier die Leitung übernommen.
Also doch so ein bisschen was mit Familie und es wurde doch ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja, natürlich. Das ist ja auch was, wenn man mit sowas aufwachsen darf, was ich schon wirklich ein Geschenk finde, weil es ein super spannendes, tolles Projekt ist und war, dass man da irgendwie Feuer fängt, ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich.
Und jetzt hast du auch schon gesagt, du gibst dieses Feuer gerne weiter. Und ich habe gesehen bei euch auf der Homepage, dass ihr auch ganze Schulklassen da habt. Wie kann ich mir denn jetzt so einen typischen Schulklassenbesuch bei euch vorstellen?
Wir haben sogar sehr gerne und sehr fokussiert Schulklassen da. Also es ist ein wichtiger Teil unserer Besucher sind Schulklassen. Also in einer normalen Woche vormittags ist das Haus voll mit Schulklassen. So ein Schulklassenbesuch funktioniert so, dass irgendwann ein Anruf oder eine E-Mail oder ein Klick auf unser Buchungssystem kommt und jemand, eine Lehrkraft im Endeffekt sagt, da würde ich gerne mit meiner Klasse kommen. Dann gibt es üblicherweise da nochmal ein Gespräch mit denen, ein kurzes, was sie sich genau vorstellen, und wie sie diesen Besuch gerne aufgeteilt haben möchten. Wir haben nämlich die tolle Möglichkeit, auch Workshops, Kurse für Schulklassen anzubieten auf ganz verschiedenen Niveaus, also von wirklich Grundschule bis Oberstufe. Typischerweise funktioniert dann ein Besuch so, dass man nach Aalen fährt mit irgendeinem Verkehrsmittel und dann zu uns ins Experino kommt. Und der Besuch meistens aufgeteilt ist zwischen Zeit mit den Exponaten, also Zeit in der Ausstellung, wo man frei entdecken und erforschen kann, und einem Workshop, der dann nochmal fokussierter auf ein Thema eingeht, wo unser pädagogisches Personal mit der Klasse so meistens ungefähr eine Stunde ein Thema mit Experimenten, die die Schüler dann selber machen können, mit Material, wo sie was ausprobieren können, dieses Thema vertieft.
Erstmal, wer finanziert denn so einen Besuch? Und auch vielleicht die Frage als Lehrkraft immer spannend zu wissen, habe ich irgendwie freien Eintritt?
Ja, als Lehrkraft hat man freien Eintritt, wenn man mit der Klasse kommt, sowieso. Das ist quasi so unser Goodie für einen Gruppenbesuch. Aber auch wenn man seinen Besuch vorbereitet, also wenn dann eine Lehrerin, ein Lehrer zu uns kommt und sagt, ich würde gerne, bevor ich mit meiner Klasse hierher komme, mir das in Ruhe schon mal anschauen, ist das quasi der perfekte Zustand für uns. Das heißt, wir fördern das auf jeden Fall und die bekommen dann freien Eintritt. Und wenn wir irgendwie Zeit haben, was wir meistens versuchen, möglich zu machen, kriegen wir da auch ein kurzes Gespräch hin, um da nochmal Fragen zu klären und so. Finanzieren tut das üblicherweise, also es kostet Geld, wir sind gemeinnützig, aber brauchen auch unsere Einnahmen. Üblicherweise wird das entweder vom Schulträger oder von den Schülern bezahlt. Das ist dann meistens, also da sind wir weniger beteiligt. Wir haben nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine große Hürde ist für die meisten. Also jeder Ausflug kostet irgendwo irgendwie Geld.
Kannst du es grob festmachen, was zahlt man so pro Schüler?
Es kostet 5 € pro Schüler
Okay.
typischerweise.
Dann jetzt zu den Workshops, die du ja schon angekündigt hast. Ich habe mich da nämlich auch ein bisschen durchgeklickt bei euch und habe gesehen, du hast es ja auch schon gesagt, dass ihr so verschiedene Altersklassen ansprecht. Für Grundschulklassen gibt es da irgendwie so zum Beispiel Kurse zum Thema Feuer oder auch Wasser oder es geht um Brücken oder Licht. Ich glaube, da kann man sich ganz gut was drunter vorstellen. Jetzt habe ich aber eins gesehen, da wollte ich nochmal nachfragen. Und zwar sind es die Experimente, also Egg wie Englisch Ei. Was macht man da? Warum ist das Ei-Thema bei euch?
Das ist entstanden wirklich, weil wir überlegt haben, was wir für ein Kurs in der Zeit vor Ostern machen können, der aber trotzdem mit Wissenschaft zu tun hat und sind dann darauf gestoßen, dass es unglaublich viele Experimente mit Eiern gibt. Also man kann zum Beispiel rausfinden, ob ein Ei gekocht oder noch roh ist, selbst wenn es aus der gleichen Packung ist, indem man das einfach auf den Tisch kreiseln lässt. Und das gekochte Ei, also man dreht das an, das muss auch gar nicht auf der Spitze stehen, das reicht auch, wenn das auf der Seite liegt, wie es halt so liegt. Wenn man das andreht oder wenn man die beide andreht, könnt ihr auch alle mal zu Hause ausprobieren. Nur eins kochen und eins nicht und dann eurer Freundin, euren Freunden die Hand drücken und sagen, haha. Wenn man die andreht, dann dreht sich das gekochte Ei wie so ein Kreisel richtig lange und das rohe Ei, das eiert so ein bisschen vor sich hin und bleibt ganz schnell wieder stehen. Das liegt eben dran, dass bei dem einen, das ist ja im Endeffekt ein Festkörper, das heißt, ich drehe die gesamte Masse an und die gesamte Masse dreht sich weiter. Und beim anderen ist innen drin flüssig, das heißt, ich drehe nur Teile an und das bewegt sich alles unterschiedlich, beziehungsweise bewegt sich gar nicht mit. Es ist wirklich, also sieht man sofort, das ist gar kein Problem. Und so zum Demonstrieren schlagen wir dann immer das eine Ei auf über dem Kopf von irgendeinem entweder Kursleiter oder Kind und es ist natürlich immer ein Spannungsmoment an der Stelle und es ist natürlich immer das gekochte Ei.
Ja, hoffentlich.
Ja, wir haben ja vorher wissenschaftlich herausgefunden, dass es das ist.
Ist sehr
Das ist
gut.
auch sehr eindeutig.
Das ist spannend. Guter Tipp auch für alle da draußen. Ich nehme es mit.
Gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es für Schüler im Grundschulalter bestimmt dann auch mega cool ist, sowas zu erleben. Und es klingt auch ziemlich fächerübergreifend. Also man kann dann so ein bisschen Traditionen, hat dann Ostertradition, vielleicht so ein bisschen Religion, Ethik, dann irgendwie Physik oder natürlich Heimat und Sachkunde, wie es in der Grundschule heißt.
Ja, genau. Chemie kann man auch direkt noch bei den Eiern unterbringen. Man kann nämlich wunderbar das Ei schälen, ohne es anzufassen, indem man es in Essig einlegt und dann löst sich einfach die komplette Kalkschicht außen ab, aber alles innen drin bleibt unversehrt und dann hat man das erste Mal in seinem Leben ein Ei, was ohne Schale ist, aber noch intakt.
Und schmeckt es dann noch?
Das haben wir, glaube ich, noch nie ausprobiert.
Ich hätte jetzt gedacht, ihr lasst dann auch einen Schüler oder eine Schülerin probieren.
Nee, rohe Eier lassen wir da nicht probieren.
Na okay, gut, besser so. Also das wäre jetzt so der Grundschulbereich, was mich da interessiert hat. Ich habe da noch ein bisschen weitergeschaut für die Älteren und habe gesehen, also ich hatte auch Chemieunterricht, kann mich da nicht so gut dran erinnern. Das Einzige, an was ich mich erinnern kann, war eine Thermitreaktion, weil die einfach so spektakulär war. Und da hat man so Metalle geschmolzen und es war irgendwie immer dunkel und dann ganz viel Licht. Und jetzt habe ich gesehen, dass ihr Experimente macht mit flüssigem Stickstoff. Ist es so spektakulär, wie ich mir das jetzt als Chemielaie
Ja.
vorstelle?
Ja, es ist wirklich, also es ist schon einer der spektakuläreren Workshops, die wir haben und auch einfach ein Material oder ein Stoff, mit dem man typischerweise noch nie zu tun hatte und oder noch nie die Möglichkeit hatte, den zu bekommen. Wir haben hier das Glück, direkt neben der Hochschule zu sein, die eben unter anderem Stickstoff hat, flüssigen Stickstoff, und wir da immer mal was abkriegen können. Flüssiger Stickstoff ist richtig kalt, deutlich unter minus 100 Grad. Sieht aber erstmal aus wie eine relativ normale, klare Flüssigkeit. Und man kann damit eben Dinge sehr, sehr schnell, sehr, sehr kalt bekommen. Und in dem Kurs wird unter anderem eine Banane zum Hammer gemacht. Also man kann eine Banane in diesen flüssigen Stickstoff eintauchen und dann wird die einfach im Endeffekt ein harter Klotz, weil sie so kalt wird. Und damit kann man dann wirklich einen Nagel in ein Stück Holz schlagen. Genauso kann man zum Beispiel Gummi so kalt machen, dass es einfach komplett hart wird und man es einfach, oder man kann es dann zerbrechen. Es ist dann nicht mehr weich, sondern man kann es zerbrechen. Und das Highlight dieses Kurses ist immer, dass wir am Ende Eis machen mit flüssigem Stickstoff. Also man kann einfach Sahne, Früchte und den Stickstoff miteinander vermischen und dann hat man innerhalb von, weiß nicht, einer Minute frisches, fluffiges, leckeres Speiseeis.
Das kann man aber wirklich dann auch essen.
Das
Dann
kann
nicht
man
so
dann
wie
auch
das
wirklich
rohe
essen.
Ei.
Ja, das
Okay.
haben wir auch. ist nicht wie das rohe Ei, genau. Das kann man wahrscheinlich auch essen, wenn man rohe Eier generell essen möchte. Mit dem Eis haben wir jetzt auch im Sommer eine super populäre Aktion, Überraschung gemacht. Wir haben auf unserem Vorplatz einmal pro Woche diese nur den Eisteil dieser Stickstoff-Sache so ein bisschen als kleine Show gemacht und dann Eis an alle verteilt. Das war überraschenderweise ziemlich beliebt.
Ja, da würde ich auch ganz gern vorbeikommen.
Ja, verstehe ich.
Das sind jetzt natürlich diese ganzen spektakulären Sachen, die ich mir da rausgegriffen habe. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, da muss irgendwas dahinter stecken. Jetzt habe ich aber zum Beispiel auch gesehen, im Bereich so vielleicht Oberstufe oder Chemieunterricht in der weiterführenden Schule, habt ihr dann auch so Themen wie zum Beispiel Plastik oder Seife oder Säuren? Und jetzt meine Mitbewohnerin zum Beispiel, ich bin im Referendariat, meine Mitbewohnerin, die macht Chemie und einige Themen kommen mir da bekannt vor. Das heißt, meine Frage wäre jetzt, wenn es alles so auch lehrplankonform klingt, ist es quasi so, dass man als Lehrer bei euch dann seinen Unterricht gestalten lassen kann?
Das ist nicht wirklich unser Ziel, dass wir Unterricht übernehmen. Das können die Lehrer viel besser als wir. Wir sind keine Lehrerin, wir sind keine Lehrer, wir machen gerne Experimente, wir vermitteln gerne Wissen, aber wir versuchen da einfach Dinge anbieten zu können und auch den Lehrern an die Hand zu geben, die in der Schule eben nicht so einfach möglich sind. Natürlich gibt es Schulen mit perfekt ausgestatteten Chemielaboren. Es gibt aber auch viele, die da ein bisschen was haben, aber eben auch nicht alles, was man sich wünschen kann. Und was wir eben gerade bei Oberstufengruppen machen und schaffen, ist, die zusammenzubringen mit der Hochschule, also wirklich dann auch zum Teil von Mitarbeitern von der Hochschule die Kurse durchführen zu lassen und da auch einen Einblick zu geben, eben in den Hochschulbetrieb, in Labore, in denen wirklich geforscht wird und in denen die zum Teil Studenten begegnen, zum Teil Professoren begegnen. Das ist auch immer ein wirklich tolles Erlebnis.
Also auch da geht es mehr so um die Erfahrung, als jetzt um, dass ihr dann da irgendwie noch mit den Formeln kommt oder ja.
Natürlich erklären wir, was passiert. Also es ist keine reine Spaßveranstaltung, so ein Kurs, sondern das soll Spaß machen, es soll aber auch was hängen bleiben. Es ist aber kein Ersatz für Unterricht. Es ist eher ein Ankerpunkt oder ein Einstieg, eine Motivation. So sehen wir auch unsere Ausstellung. Das sind lauter spannende Phänomene, die man eben in der Größe und in der Form, dass es alle einfach anfassen, ausprobieren, machen können, in der Schule zumindest in der Breite nicht leisten kann und das auch nicht leisten muss. Das ist nicht primäre Aufgabe der Schule, sondern das ist eben was wir da anbieten können, dass wir eine Vielzahl von Effekten und von Phänomenen darstellen und erlebbar machen. Und damit eben auch immer wieder mitkriegen, wie viel Motivation sich daraus ergibt, wie viel Begeisterung da bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern entsteht.
Also da sozusagen die Begeisterung im Vordergrund. Jetzt hast du schon die Ausstellung angesprochen, da würde ich gleich nochmal nachfragen wollen, weil du jetzt ja gesagt hast, für die Kurse bietet sich das für alle Klassenstufen an. Wie ist es bei der Ausstellung? Kann man da auch mit Grundschulklassen, kriegen die das auch hin? Und wie ist es auch mit verschiedenen Schularten?
Wir sind da wirklich offen für alle. Und es funktioniert auch unserer Erfahrung nach mit allen. Das ist die Kleinsten, also schon, wir haben auch Kitas, die uns besuchen. Die haben auch Spaß und erleben auch Phänomene. Ich will das auch gar nicht diskreditieren irgendwie als, na, die verstehen nicht, was da passiert. Natürlich verstehen die nicht, was da physikalisch dahinter steckt, aber sie erleben ganz direkt physikalische Phänomene und das sind oft sehr eindrückliche Erlebnisse, weil man das Dinge sind, die man so noch selten irgendwie im Alltag erlebt oder erlebt hat und das sind viele Dinge, die auch da schon Spuren hinterlassen, beziehungsweise also positive Spuren hinterlassen, dass man sich einfach vielleicht auch später dran erinnert. Wir haben auch Grundschulkinder, die dann wiederkommen und sagen, ah, das habe ich doch schon mal gesehen, das gucke ich mir jetzt nochmal an. dann haben wir es geschafft, wenn das so hängen bleibt, dass man sich das so gemerkt hat, dass das Verstehen wollen vielleicht dann irgendwann auch dazu kommt.
Was ist denn dein Lieblingsexponat in eurer Ausstellung?
Es gibt auf jeden Fall eins, das ist eher so ein Erwachsenenexponat, das ich richtig toll finde. Das ist die Nebelkammer. Das ist eins der wenigen Experimente, wo man eigentlich nicht selber machen kann, sondern nur beobachten. Das ist, muss man sich so vorstellen, das ist im Endeffekt ein Kasten mit einer Glashaube und da ist so eine ungefähr 50 mal 50 Zentimeter Fläche drin, die schwarz ist und auf der man immer wieder so Nebelspuren sieht. Und das sind wirklich Spuren von Elementarteilchen, die durch die Luft fliegen. Also man kann da wirklich echte Elektronen, Alpha-Teilchen und so sichtbar machen. Das ist ein wirklich spektakuläres Ding, was natürlich so ein bisschen, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was da passiert, ist es so ganz nett, ist so ein bisschen wie Waschmaschine zu gucken. Und aber wenn man sich nur so ganz leicht an der Oberfläche kratzt und überlegt, was man da jetzt wirklich sehen kann, was eigentlich völlig unsichtbar für uns ist, ist es echt spektakulär. Und eben zum Beispiel auch was jetzt die wenigsten Schulen haben werden, wo man aber ganz viel Teilchenphysik eben dran sehen und erklären kann. Jetzt mal so ein bisschen zu einfacheren Experimenten. Eins der Top-Experimente ist nach wie vor unsere große Seifenblase, in die man sich reinstellen kann. Das ist so eine kleine Plattform, auf die man sich stellt. Und dann kann man an der Schnur einen Ring um sich hochziehen und der kommt aus einer Seifenwanne und dann steht man wirklich in einer großen Seifenblase. Das ist erstmal auch einfach spektakulär. Aber es ist eben auch relativ viel Wissenschaft dahinter. Erstmal, warum hält diese Seifenblase überhaupt? Warum nimmt sie die Form ein, die sie einnimmt? Die bleibt nämlich gar nicht so als Zylinder, sondern die zieht sich zusammen in der Mitte. Und was für Farben sind da überhaupt drauf? Wo kommen die her? Also da kann man an so einem eigentlich erstmal super populären auch Spaßexperiment auch wieder sehr, sehr viel wissenschaftlichen Hintergrund verpacken
Klingt echt
und
richtig spannend
entdecken.
und klingt echt so, als wäre da für viele verschiedene Bereiche was dabei. Und du hast jetzt auch bei dieser Seifenblase zum Beispiel Fragen aufgeworfen, die ich mir jetzt gar nicht so gestellt hatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Kind vielleicht dann auch auf sowas kommt. Wie sind denn so die Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die bei euch sind, von Kindern oder auch von Lehrkräften?
Ohne jetzt irgendwie angeben zu wollen, sehr, sehr positiv. Also es ist wirklich so, dass Lehrkräfte fast komplett begeistert sind, uns begeistert Rückmeldung geben, wiederkommen. Das ist ja immer so das beste Feedback, wenn sie nach einem halben Jahr oder Jahr wiederkommen mit ihrer nächsten Gruppe. Und wir kriegen auch oft da so ein ganz spannendes Feedback von wegen, ja, ich wusste ja gar nicht so genau, ob das was ist, aber dann waren wir da und es war super. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, wie toll es ist, als Schulklasse in ein Science Center zu kommen und da Experimente zu machen. Und bei den Schülern ist es relativ ähnlich eigentlich. Es ist so, dass da die Motivationsgrade sehr unterschiedlich sind zum Beginn eines Besuchs.
Kann ich mir
Kennt
gut
man ja selber
vorstellen.
so ein bisschen und dann auch noch mit Physik. Und man wirklich da die Begeisterung wachsen sieht und dass den Forscherdrang entstehen sieht und guck mal, was ich da gefunden habe, das musst du dir unbedingt angucken und oft wirklich es fast schwer ist, die wieder rauszukriegen. Und das ist für uns auch ein sehr, sehr positives Zeichen, dass die nicht nach der Hälfte der Zeit eigentlich nur noch Eis essen wollen, sondern dass sie wirklich die ganze Zeit begeistert sind und noch was entdecken wollen und rausfinden wollen und da noch was sehen. Und ja, es ist sehr schön, das auch zu sehen und zu erleben, wie gut es an der Stelle funktioniert.
Bestimmt auch als Lehrkraft schön, es sei denn, ich bin dann eher neidisch, dass ich es mit meinem eigenen Unterricht nicht schaffe, diese Begeisterung zu wecken, aber.
Naja, aber mit einem Event, also das, wir sehen uns da ja auch ein Stück weit wirklich als Erlebnis und als besonderes Ding. Wenn die jeden Tag bei uns in der Ausstellung wären, wäre es auch nicht mehr so spannend.
Ja.
Ja, also wir finden sie zwar immer noch spannend, auch wenn wir jeden Tag da sind. Trotzdem ist es so, dass man ja irgendwie dann irgendwann die Dinge kennt. Und ich glaube nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer uns da so sehr als Konkurrenz sehen, sondern wirklich eher als Bereicherung für den Unterricht und als Möglichkeit, Dinge zu realisieren, die sonst einfach nicht passieren würden.
Wie eben den flüssigen Stickstoff.
Zum Beispiel, ja.
Ich würde an der Stelle jetzt eine Runde Oder-Fragen einschieben.
Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
Mathe oder Physik?
Mathe.
Warum?
Ich glaube einfach, weil ich damit aufgewachsen bin und weil es für mich irgendwie die noch klarere Wissenschaft ist. Also ich will jetzt gar nicht, ich finde Physik auch super.
Musst du
Ich
jetzt auch
finde aber
sagen.
Mathe irgendwie findet halt hauptsächlich im Kopf statt und deswegen ist es irgendwie nochmal eine Spur faszinierender für mich.
Witzig, ich habe über die Frage tatsächlich auch nachgedacht und habe mir gedacht, ob es eine wirkliche Oder-Frage ist. Ich habe mich dann aber an meine Schulzeit erinnert und habe auch gedacht, ich habe mich immer mit Mathe super schwer getan, aber Physik fand ich witzigerweise echt spannend, weil es irgendwie so greifbar war. Und auch wenn ich dafür Mathe gebraucht habe, ich hatte irgendwie das Gefühl, es funktioniert besser. Ja?
Die brauchen sich auch ein Stück weit gegenseitig. Also natürlich sagen die Mathematiker, die Physiker sind eigentlich nur die uns brauchen. Und die Physiker sagen, die Mathematik ist nur eine Hilfswissenschaft. Also das, wie immer bei so Sachen, die nah beieinander sind, gibt es da große Konkurrenz. Aber im Endeffekt ergänzt sich das natürlich ideal.
Und du bist auf jeden Fall Team Mathe.
Wenn ich mich entscheiden muss,
Ja, musst
ja,
du.
sonst würde ich sagen, bin ich Team beides.
Okay, nee, in diesem Fall musst du tatsächlich.
Ja.
Danke für die Antwort. Wir kommen zur nächsten Frage. Würdest du sagen, es ist besser, einen Tag im Museum zu bringen oder nachts im Museum zu sein?
Nachts, auf jeden Fall. Wir haben, schöne Frage, wir haben einmal im Jahr auch eine Veranstaltung, die Nachts im Museum heißt. Vielleicht bist du der auch begegnet. Und das ist einfach ein ganz besonderer Zauber irgendwie. Also wir machen dann natürlich auch zusätzliche Events und alles Mögliche, aber einfach, dass das ganze Haus nachts voller Leben und voller Menschen ist. Und da kommen dann wirklich üblicherweise so 1000 Leute plus minus. Und das ist schon einfach faszinierend. Man kann einfach ganz tolle Dinge machen, die sonst nicht funktionieren, mit Licht und Laser und Feuer und so weiter, die man einfach tagsüber nicht so gut sieht. Und ich glaube, es macht einfach eine andere Stimmung, wenn es zu einer anderen Zeit ist, als man das üblicherweise gewohnt ist. Das sind so Tage, auf die man sich wirklich freut. Oder Nächte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage kommt tatsächlich nicht von mir. Ich fand sie aber auch super. Die Laura aus dem Redaktionsteam hat sie
Ah,
gestellt.
ja.
Genau. Ja, spannende Antwort auch.
Und es ist auch, sagen wir mal, abseits von Events, ist es anders, nachts durch das leere Haus zu laufen, als tags durch das leere Haus zu laufen. Dass man hört auf einmal Dinge, die man noch nie gehört hat und denkt sich, knarrt das immer? Ja.
Ja, das stelle ich mir spannend vor. Dafür muss man dann natürlich auch die
Ja.
Schlüsselgewalt haben. Meine nächste Frage. Jetzt kommen wir zu den Begrifflichkeiten. Science Center oder Mitmachmuseum?
Experimentemuseum. Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, mit wem man spricht und wie man anspricht. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die das Wort Science Center gut einsortieren können und wissen, was das ist, dann kann man gut Science Center benutzen. Wenn man mit Menschen redet, die im Endeffekt das Konzept gerade erst kennenlernen, dann ist es besser, Mitmachmuseum oder Experimentemuseum zu sagen. Mein Problem mit Mitmachmuseum ist so ein bisschen, dass es für mich sehr kindlich klingt und Erwachsene sich da manchmal nicht angesprochen fühlen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen wirklich alle Altersschichten ansprechen und schaffen das auch ganz gut.
Also muss man die Frage eigentlich streichen und sagen, Experimente
Okay.
Musik.
Du hast die Fragen ausgesucht.
Ja, habe ich. Natürlich auch, weil ich ein bisschen fies sein wollte. So als Bastler, knobelst du lieber stundenlang allein oder holst du dir dann mal Hilfe?
Ich tüftel gerne im Team. Ich weiß nicht, ob das also als Hilfe holen. Natürlich hilft man sich generell gegenseitig. Es ist so, dass man, also meine Erfahrung ist, dass man auf noch viel mehr und viel bessere Lösungen kommt, wenn man das gemeinsam macht. Natürlich ist es manchmal auch gut, was irgendwie für sich alleine auszuknobeln, auszutüfteln. Es gibt Dinge, die funktionieren besser alleine. Es gibt Dinge, die funktionieren besser zusammen. Aber ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch und mache gerne Dinge mit anderen zusammen. Ja.
Das mit dem Kommunikativ, den Eindruck habe ich auch insofern. Ja, doch, es macht mir sehr viel Spaß bisher.
Ja, mir auch. Das ist wirklich schön hier.
Und ich habe auch schon viele Dinge gelernt. Ich mag dir trotzdem aber noch eine Oder-Frage stellen. Und dann knüpfen wir nochmal
Gerne.
an das an, was wir vorhin besprochen haben. Jetzt musst du dich entscheiden zwischen Experiment oder Exponat.
Experiment, weil es noch, also ich gehe jetzt mal davon aus, du redest von Experimente, die man wirklich dann selber, wo man sich das Material zusammensucht in so einem Workshop oder einem Exponat, was in der Ausstellung steht. Wir nennen auch die Exponate oft Experimente, weil Exponat so ein ziemliches Fachwort ist, wo manche Leute gar nicht so genau wissen, mit was sie da zu tun haben, und zur Not stellen sie sich eine germanische Scherbe vor. Ich finde ein Experiment, wo man wirklich auch das selber aufbaut und selber zusammenbaut, das ist einfach noch mal direkter. Das ist natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden, gerade auf unserer Seite, weil es sich nicht von selbst aufräumt, wie das ideale Exponat das tut. Trotzdem finde ich ein Experiment, das man von Anfang bis Ende selber aufbaut, einfach nochmal eine intensivere Erfahrung. Also man macht sich einfach um viel mehr Dinge auch Gedanken.
Vielen Dank dir für diese Runde oder Fragen.
Ja, danke für die Fragen.
Ja, gern. Wie gesagt, das Redaktionsteam hat immer gute Gedanken. An der Stelle mag ich jetzt, weil wir jetzt ja schon ganz viel Konkretes gehabt haben und du hast jetzt auch schon viel erzählt, wie es funktioniert, wie man auch bei euch so einen Besuch abläuft, wie das klappt mit der Ausstellung, was da alles so konkret greifbar ist. Ich mag noch so ein bisschen fragen in so eine übergeordnete Richtung. Wie kann ich euch als Einrichtung verstehen? Und vielleicht auch, wie würdest du euren Bildungsauftrag beschreiben? Geht es da eher darum, so Naturwissenschaften zu vermitteln, oder ist es euch wirklich zentral wichtig, alles irgendwie haptisch mit der Hand erlebbar zu vermitteln?
Also beides. Wir wollen ganz unbedingt diesen Ansatz, Dinge anzufassen, lernen durch Begreifen, durch selber machen, durch unmittelbares Erleben, den möchten wir umsetzen, fördern. Natürlich ist das, was wir damit erlebbar machen, in allererster Linie Naturwissenschaft. Also das geht da ganz Hand in Hand. Ich glaube auch, dass gerade in einer Welt, die doch immer digitaler wird, das sage ich auch ganz wertfrei. Also es gibt wunderbare digitale auch Lernangebote und Ideen und Umsetzungen, ist trotzdem auch so ein haptisches, direktes Erlebnis, was vielleicht sogar an Wichtigkeit gewinnt, weil es weniger Bastelschuppen und weniger man probiert mal auf dem Küchentisch ausgibt. Und das sich ein Stück weit vielleicht in unsere Ausstellung, in unsere Kurse verlagert und wir da einen, wie ich glaube, sehr wertvollen Beitrag leisten, einfach unmittelbares Erleben zu realisieren.
Nochmal, ohne dass ich jetzt diese Neiddebatte aufmachen will und jetzt sagen will, wir müssen jetzt irgendwie Schule und euch vergleichen, aber gibt es was Schule da von euch lernen kann? Hättest du da irgendwie so einen Impuls zu sagen, aber wenn man das vielleicht von uns mit in Schule reinbringt, dann wäre Schule ein Stückchen besser?
Das ist dünnes Eis, auf dem man da sich bewegt. Ich finde das sehr schwierig zu sagen, dass dann wäre Schule besser, weil es einfach so viele verschiedene Arten von Schule, von Lehrern, von Umsetzungen gibt, die ihr jetzt auch alle wahrscheinlich besser kennt als ich, der mit Schule halt hauptsächlich in genau diesem Kontext Science Center zu tun hat. Ich denke wirklich, diese Herangehensweise, Dinge machen zu lassen, Dinge anfassen zu lassen, auch wenn es ganz kleine Sachen sind. Wir haben viele Experimente, die man auch mit in den Unterricht nehmen kann, die so unkompliziert sind, wie zum Beispiel die Eier oder auch viele andere kleine Experimente, die wenig Aufwand bedeuten, wo man aber wirklich an einem Ding oder an einem kleinen Experiment ein Aha-Erlebnis hat. Das ist, glaube ich, was die wenigen Dinge, an die ich mich aus meinem Physikunterricht wirklich erinnere, zumindest aus der Mittelstufe, sind Dinge, bei denen was passiert ist, was man nicht erwartet hat. Oder wo man wirklich selber was machen durfte. Nachher in der Oberstufe war es ein bisschen anders. Da hatte ich einen wirklich tollen Lehrer, der uns auch ganz viel Begeisterung rübergebracht hat, ohne dass wir jetzt immer selber experimentiert haben. Haben wir auch viel, aber der war einfach auch menschlich ein super Lehrer, und von dem habe ich ganz viel mitgenommen und gelernt. Das ist dann aber eben auch ein anderes Zusammenarbeiten, was man in der Oberstufe irgendwann entwickelt.
Ja, absolut. Ich mag noch ein bisschen bei diesem Bildungsthema bleiben und
Ja.
noch ein bisschen eine andere Richtung gehen. Jetzt haben wir im Studium gelernt, dass es tatsächlich häufig so ist, dass es bei Mädchen und Jungen Unterschied gibt, so vom Selbstkonzept, von der eigenen Wahrnehmung, der Fähigkeiten, Mathematik zu betreiben oder Naturwissenschaften zu betreiben. Und das ist ja dann doch leider so ist, dass sich in der schulischen Laufbahn manifestiert bei Mädchen und jungen Frauen, dass sie so das Gefühl haben, so ich kann das nicht, ich bin da schlecht, das ist eher so eine Jungssache. Ist es was, also ohne dass es jetzt tatsächlich in der Realität so sein muss, aber eben so vom Empfinden her, ist es was, das ihr auch erleben könnt bei euch? Gibt es da manchmal so Hemmungen, auch von Schülerinnen, so mit Naturwissenschaften in Kontakt zu treten?
Natürlich sind wir nicht auf einmal eine andere Welt. Und die Vorprägungen, die da sind, ändern wir in 2 bis 3 Stunden bei uns nicht. Wir erleben aber schon deutlich, dass gerade dieses, man kann da einfach hingehen und machen, auch viele Hemmschwellen abbaut. Also, dass wir da jetzt erstmal keine offensichtlichen Unterschiede zwischen Mädels und Jungs erleben, in der Hinsicht, dass jetzt die einen nur in der Ecke stehen und die anderen alles machen oder so, überhaupt nicht. Es ist oft so, dass Jungs lauter sind in dem Kontext. Also viel eher rumschreien, wenn sie irgendwas rausgefunden haben oder allen zeigen wollen. Auch das sind natürlich wieder Einzelbeobachtungen, ne? Das ist keine Studie oder sonst was, sondern es ist einfach unser Eindruck aus der Ausstellung. Sind die Mädchen oft so, dass sie sich mehr mit einer Sache beschäftigen, und das oft besser in der Gruppe machen. Also das sind wirklich so ein bisschen, zum Teil sind das auch genau die Klischees, die man hat, ja, die sind eben auch gelernt. Aber ich würde sagen, dass an der Stelle die Hemmschwelle der Mädchen, der jungen Frauen nicht so sehr zum Tragen kommt, weil es sich eben nicht nach Physik-Frontalunterricht anfühlt, sondern weil es erstmal man das Ganze auch als großen Spielplatz, als großes Ausprobierfeld sehen kann und da glaube ich, die Hemmschwelle einfach nicht so groß ist und das ganz gut funktioniert, ja.
Wie jetzt vielleicht in so einem Unterricht, wo dann noch irgendwie es wirklich um Leistungsmessungen, ja.
Genau, also bei uns darf man einfach machen, was man möchte und sich beschäftigen mit was man möchte. Jetzt so, natürlich gibt es manchmal auch den Auftrag aus der Schule von den Lehrkräften, sich mit Themen zu beschäftigen. Das ist ja auch gut und auch eine gute Möglichkeit, sich mit der Ausstellung zu beschäftigen. Aber an sich ist es eben nicht so dieses, du musst das jetzt verstehen und dann musst du eine Arbeit drüber schreiben, sondern es ist ein Angebot. Eigentlich ist jedes Experiment ein Angebot, sich mit ihm zu beschäftigen oder es auch nicht interessant zu finden und sich mit einem anderen zu beschäftigen. Niemand findet alle unsere Exponate toll und bisher findet auch niemand keins unserer Exponate toll. Das ist auch gut.
Abgesehen von den Sachen, die wir schon besprochen haben, was habt ihr denn noch für Angebote? Was kann ich noch bei euch machen?
Wir gehen auch raus. Also es gibt viele Angebote, bei denen wir zum Beispiel AGs in Schulen unterstützen oder sogar anbieten. Natürlich ist das eine eher regionale Sache. Es muss ja in einem Bereich sein, zu dem wir gut hinkommen. Es gibt verschiedene Forscherclubs, nennen wir die. Die meisten sind dann wieder bei uns vor Ort. Das gibt einen Lego-Club und also Lego Mindstorms. Es gibt eine offene Werkstatt, in der wirklich mit Holz und Metall gearbeitet werden kann. Es gibt einen Mathe-Club. Es gibt einen Informatik-Club, also die dann auch von enthusiastischen Freiwilligen üblicherweise geleitet werden. Das ist einmal in der Woche nachmittags oder am Samstag und ein offenes Angebot. Das heißt, das ist nicht für eine Schulklasse oder so typischerweise, sondern es ist wie ein Sportverein oder sowas, wo man einfach sich individuell zusammenfindet mit Interesse an einem Thema und damit eben auch Spezialinteressen oder Interessen deutlich nochmal fördern kann und denen nachgehen kann.
Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich nicht das einzige Science Center, und wenn ich jetzt nicht das Glück habe, dass ich in der Nähe von Aalen wohne und zu euch kommen kann, gibt es noch andere, die du empfehlen kannst, wo man gut hinfahren kann? Du hast schon das Mathematikum genannt. Gibt es im bayerischen Raum noch welche?
Im bayerischen Raum ist es lustigerweise relativ knapp mit Science Centern. Das liegt unter anderem dran, dass viele Science Center mit Unterstützung durch EU-Fördermittel entstanden sind in den letzten 15, 20 Jahren und der Süden Deutschlands schon immer aus diesem Strukturförderbereich raus war, weil eben der Wohlstand gut genug ist. Und deswegen gibt es viele Science Center eher in Mitte und Norden Deutschlands. Es gibt in Nürnberg den Turm der Sinne. Das ist ein ganz, ganz kleines Science Center. Das ist wirklich ein Turm, wo eine Schulklasse auf einmal reinpasst, dann ist aber auch voll. Das ist auch wirklich schön, ein tolles Projekt. Es gibt so ein bisschen anderen Thema im Zoo Nürnberg das Bionikum, die sich mit dem Thema Bionik, wie der Name schon sagt, beschäftigen. Dann gibt es in Würzburg, das ist auch schon am Rand von Bayern, das Mind Center, das ist dort an der Universität. Da muss man sich auch ein bisschen vorher informieren. Das ist, glaube ich, nicht das ganze Jahr geöffnet. Ansonsten sind die großen Science Center, die es so gibt, die auch wirklich gut und empfehlenswert sind, das Pheno in Wolfsburg, ich weiß es nicht ganz nah an Bayern, das Universum in Bremen und die Experimenta in Heilbronn, die hier in der Nähe von uns, beziehungsweise eben im Herzen Baden-Württembergs, würden die wahrscheinlich sagen, sind. Die sind auch wirklich große Häuser. Also die sind ungefähr Faktor 5 so groß wie das Explorino. Und auch im Explorino kann man schon einen ganzen Tag verbringen als Familie.
Also aber vielleicht gut im Hinterkopf zu behalten für die nächste Klassenfahrt oder so, die ansteht, wenn es in die Nähe geht, dann kann man das vielleicht mitdenken. Wie erreiche ich euch denn, wenn ich jetzt Interesse habe, zu euch zu kommen oder vielleicht auch so einen Klassenbesuch zu machen? Du hast ja vorhin schon gesagt, man nimmt Kontakt mit euch auf. Wie geht das am besten?
Das kann man einfach über unsere Website machen, explorino.de, Rino wie das Nashorn. Wir haben auch ein kleines buntes Nashorn als Logo. Oder man kann uns anrufen. Ich schätze, ich packe das auch nochmal in die Shownotes.
Gerne.
Uns per E-Mail kontaktieren, wie man möchte. Ja, genau. Also das ist sehr einfach. Klar ist auch unser Geschäft, dass man mit uns kommunizieren und zu uns kommen kann. Als Privatbesucher, die haben wir jetzt so ein bisschen hinten runterfallen lassen bei dem Fokus des Podcasts.
Ja.
Das sind auch über die Hälfte unserer Besucher insgesamt. Kann man einfach kommen. Man kann einfach zu unseren Öffnungszeiten vorbeikommen und Eintritt zahlen und in die Ausstellung gehen. Also da muss man sich nicht anmelden, muss gar nichts vorher machen, sondern da sind wir wie ein ganz normales Museum. Also wir sind sowieso, was sowas angeht, wie ein ganz normales Museum. Vielleicht manchmal ein bisschen frischer und ein bisschen weniger kompliziert, hoffentlich.
Jetzt wäre nur noch meine Frage nach einem Buchtipp zum Ausklang unseres Gesprächs. Was hast du uns mitgebracht? Was kannst du uns empfehlen?
Ich habe keinen Buchtipp, sondern einen Zeitschriftentipp. Und zwar gibt es die wunderbare Zeitschrift Make, also wie machen. Die ist auch deutschsprachig und die kommt alle 2 Monate raus und hat wirklich super tolle Projekte von ganz kleinen Dingern, die man mit kleinen Kindern oder Schülern gut machen kann, bis zu Projekten, die über ein halbes Jahr gehen, wo man irgendwie sich selber einen 3D-Drucker baut oder sowas. Also es sind aber ganz viele breite Themen, natürlich aus dem Bereich des Bastelns und Selbermachens, und nimmt eigentlich total gut das Konzept Science Center auf und also die haben nichts mit Science Centern zu tun, aber eben die Herangehensweise, Dinge selber zu machen, Dinge auszuprobieren und trägt das auch nochmal ein Stück weiter, weil es wirklich auch darum geht, zu Hause solche Bastelprojekte umzusetzen.
Also dein Tipp ist die Zeitschrift Make und die kriege ich im Kiosk meines Vertrauens,
ja.
Oder?
Ja, okay. Kann man super. Abonnieren oder gibt es im Kiosk, genau.
Okay, super cool. Vielen Dank für diesen Tipp. Und ja, Christoph, gerne. Dann danke dir, dass du da warst heute bei Bildungsblick und mit uns drauf geschaut hast, wie man Naturwissenschaften ganz anschaulich rüberbringen kann.
Ja, ich sag auch danke. Es hat viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß mit dem Podcast und den Hörern einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Besuch in einem Science Center.
Danke dir, mach's gut.
Ciao.
So viel für Bildungsblick diese Woche. In der Redaktion war Laura Teichmann. Und Laura, das kann ich, glaube ich, erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war lange Zeit selber in einem Science Center, zufälligerweise genau in dem Christoph auch damals gearbeitet hat. Und ich glaube, jetzt erklärt sich auch, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Und Thema nehme ich gleich als Stichwort auf für meine Abmoderation und fordere euch dazu auf. Schickt uns doch gerne eure Themenvorschläge oder auch vielleicht Kontakte zu interessanten Menschen, mit denen wir mal sprechen sollen. Das Ganze könnt ihr tun als E-Mail an bildungsblick@blv.de oder schreibt uns einfach an bildungsblick, da so heißen wir nämlich auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde oder Verwandte oder Bekannte. Und wenn ihr sagt, irgendwas passt nicht, dann schreibt uns einfach gerne eine kleine Kritik und wir versuchen alles zu tun, damit es beim nächsten Mal besser wird. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Mein Name ist Gerrit Kubicki und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann.